Es ist Mittwoch und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Bibelgespräch. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du dabei bist, Matthias. Hallo.
Ich freue mich auch. Moin, Heiko.
Es ist wieder ein wunderbarer Tag, besonders wenn ihr dabei seid. Und wir haben auch einen herausfordernden, einen sehr interessanten Text, den wir uns gleich zur Brust nehmen wollen. Vorher aber noch ein paar kleine Neuerungen bzw. Ankündigungen. Das erste ist, ich bin jetzt für anderthalb Wochen unterwegs. Wir sehen uns also erst wieder in der Woche nach Ostern. Bei all den Anliegen könnt ihr euch gerne an Matthias wenden. Er ist auf jeden Fall hier und wird den Dienst bestreiten. Vielen Dank, Matthias, dass du auch um die Osterzeit dann hier den Dienst übernimmst.
Ja, sehr gerne.
Ja, ich denke, da sind wir alle gut versorgt. Vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal für all die Anteilnahme auch an den Trauerfällen, die wir in der letzten Zeit hatten. Das waren schon sehr viele. Und ich habe das mit sehr viel Freude und Wohlwollen aufgenommen, dass doch so viele Geschwister, Glaubensgeschwister Anteil genommen haben, in denen sie auch anwesend waren bei den Beisetzungen. Ich glaube, damit habt ihr auch den Angehörigen einen wunderbaren Dienst erwiesen. In der nächsten Zeit wird es auch hoffentlich positiv weitergehen, nicht nur was den Abschied, das Loslassen von lieben Glaubensgeschwistern angeht, sondern so ist meine Hoffnung auch in Bezug auf die Pandemie. Da haben wir ja jetzt auch schon die ersten Öffnungen gehabt.
Ja, genau. Wir müssen uns jetzt nicht mehr anmelden für die Gottesdienste oder Veranstaltungen in der Gemeinde. Das ist auch sehr positiv, erspart ziemlich viel administrative Arbeit. Und ja, man kann einfach noch ja, sehr spontan einfach zu unseren Gottesdiensten dazustoßen. Ja, und wir haben auch wirklich genug Sitzplätze. Wir haben ja gestuhlt, jetzt auch in kürzeren Reihen, mit größeren Abständen zwischen den Reihen. Aber es sind mehr Plätze vorhanden. Und wir freuen uns an zunehmender Gottesdienstteilnahme.
Genau. Also wir achten auf alles. Wir machen jetzt nicht wieder von 0 auf 100, sondern auch diejenigen, die vielleicht ein bisschen Bedenken haben. Es ist genug Platz, um sich auch vielleicht ein bisschen abseits hinzusetzen und dann den Gottesdienst mit Abstand genießen zu können. Außerdem hören wir erstmal nicht auf mit der Übertragung. Wir wollen dann gemeinsam mit den ganzen beteiligten Teams, das ist Technik, aber auch Lobpreis und ein paar andere Teams, wollen wir uns nochmal zusammensetzen und dann überlegen, wie es weitergeht. Wir danken aber auch an dieser Stelle all den Beteiligten, die sich da eingebracht haben, so zuverlässig und treu in den letzten zwei Jahren und das auf die Beine gestellt haben. Das ist nicht selbstverständlich.
Ja, das ist ganz schön viel Manpower, wie man so sagt. Und ohne diese starke ehrenamtliche Unterstützung wäre es gar nicht denkbar, gar nicht möglich gewesen. Und da bin ich auch sehr dankbar, weil ich sehe, was wir auch mit vereinten Kräften in der Gemeinde so zustande bringen können. Ja, wenn wir zusammenstehen, wenn wir in Einheit uns unterstützen, dann sieht man, was möglich ist.
Genau, das ist auch eine Werbung, auch weiterhin diese Einheit zu feiern. Und wenn wir schon bei Dankeschön sind, dann möchte ich auch meinen größten Dank Gott selbst ausdrücken, der uns so wunderbar bewahrt hat in dieser Zeit. Und ich glaube, das dürfen wir gar nicht oder wir können es gar nicht groß genug aufhängen und sichtbar werden lassen, auch transparent. Wir wollen diesen Gott feiern und wir haben allen Grund dazu.
Das stimmt. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für diesen neuen Tag, den du uns schenkst. Ich möchte dir danken, ja, dass wir in deiner Hand sind, dass wir ja, aus deiner Gnade und Güte leben. Danke für jeden Atemzug. Danke ja, für die Nahrungsmittel, die du uns schenkst, für ja, Wohnungen, die gut beheizt sind. Danke, dass uns hier in uns in Deutschland an nichts fehlt. Ich möchte dir danken, dass du aber auch bei den Menschen in der Ukraine bist, Herr, die gerade sehr viel Not erleben, sehr viel Leid. Herr, ich möchte wirklich bitten, dass du sie bewahrst und beschützt, dass du ja, den Aggressoren Einhalt gebietest und wirklich auch jetzt sehr bald den Krieg anhältst und stoppst. Herr, das kannst du schenken. Du kannst wirken auf übernatürliche Art und Weise. Und ich möchte auch bitten, dass du ja, den Politikern und den Regierungschefs und ja, den Häuptern der verschiedenen Nationen ganz viel Weisheit schenkst. Danke, dass du ihnen beistehst. Danke, dass wir da auf dich schauen und vertrauen dürfen. Und das wollen Heiko und ich jetzt auch bei der Bibelauslegung. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du uns führst, dass du uns leitest, dass du uns deine Worte in den Mund legst und uns wirklich zeigst, was in diesen jetzt vor uns liegenden Versen steht, damit wir es weitergeben können und ja, deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden können. Amen.
Amen. Wir schauen uns ein Doppelgleichnis an, und zwar in Lukas 14. Lukas 14, ich lese einfach mal kontextlos nur dieses Gleichnis vor, oder dieses Doppelgleichnis, und dann werden wir später noch die Einordnung finden.
Von Vers 28 bis 33, ne?
Ja. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann's nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann's nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin, hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er seine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein.
Ja, ein krasses Gleichnis, Doppelgleichnis, ja. Jesus spricht mal wieder sehr, sehr deutlich, sehr kernig, so wie wir es auch von ihm kennen. Ja, hält die Wahrheit nicht zurück. Wollen wir uns das mal genau anschauen? Also Jesus hat viele Menschen um sich herum, viele Zuhörer, und jetzt spricht er zu ihnen und in Bildnissen, so wie wir es kennen, sodass es die Leute auch sehr, sehr gut verstehen. Ja, wollen wir mal anfangen. Also er fängt an mit einem Turm, der zu bauen ist, und ja, dass man das nicht einfach leichtfertig tun soll, nicht einfach ohne Vorüberlegungen.
Ja, also wir werden den Kontext da gleich noch genauer anschauen, aber hier sieht man schon, es ist eine Verknüpfung da. Das erste Wort ist denn, und das greift ja immer auf das Vorhergesagte zurück, und jetzt legt er das ein bisschen praktisch aus, könnte man sagen. Obwohl es natürlich ein Bild ist, ein Gleichnis, ja, es ist ein Geschehen, das hier beschrieben wird. Es ist aber so niederschwellig, dass sich die Leute sofort da hinein denken können. Er sagt ja, denn wer ist unter euch? Und er nimmt sie sofort rein in dieses Bild. Das ist höchste rhetorische Kunst. Und ich sehe das bei Jesus, sein Anliegen ist es nicht, ihnen irgendeine Lehre nur weiterzugeben, sondern er nimmt sie mit auch in diesen Denkprozess, dass sie sich damit identifizieren können, dass sie selber auch für sich eine Entscheidung treffen müssen. Schon von Anfang an sagt er, wer unter euch, ne, würde das so oder so machen? Das heißt, sie müssen dann, sie wissen, ich bin jetzt herausgefordert, ich höre jetzt besser zu, denn er stellt mir eine Frage, wie würde ich denn entscheiden an dieser Stelle?
Ja, und das bleibt nicht irgendwie abstrakt in der Theorie, ne? Oder irgendwas mit irgendwelchen verschiedenen Dogmen, mit denen er sich auseinandersetzt, mit denen die Leute wenig anfangen können, sondern wie du sagst, ne? Er bezieht die Leute mit rein und er versucht, dass sie wirklich Teil dieser Überlegungen werden. Ja.
Ja. Und das, was du schon auch angedeutet hast mit dem Turm, wir haben ja jetzt auch den zweiten Teil schon vor Augen, den haben wir gerade gehört, da ist auch von einem König und Krieg die Rede. Da könnte man meinen, dieser Turm wäre jetzt ein Wehrturm einer Festung, einer Festungsanlage, wie Herodes sie auch gerne gebaut hat zu dieser Zeit. Das muss aber vom griechischen Wort nicht unbedingt der Fall sein. Es geht um eine befestigte Anlage oder ein Gebäude, wie es auch damals bei den Weinbergen üblich war. Da hat man die wertvollen Geräte auch eingeschlossen oder auch das Saatgut oder was auch immer. Das kam alles da rein. Und man hat diesen Turm natürlich auch gehabt zu Verteidigungszwecken, wenn mal Plünderungen unterwegs waren, Banditen unterwegs waren. Da hat man da natürlich das auch für sich in Anspruch genommen. Aber es geht jetzt nicht unbedingt um ein Gebäude, das die wenigsten der Zuhörer vielleicht in irgendeiner Form mitgebaut hätten, sondern um ein Alltagsgebäude.
Und was die Leute auch zu der Zeit wussten, dass unvollendete Bauwerke immer eine Gefahr mit sich bringen. Also kurz bevor Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, gab es auch ein Unglück mit einem größeren Amphitheater, das eingestürzt ist, wo viele Menschen ums Leben gekommen sind. Also die Leute wussten, wenn was unvollendet ist, wenn sowas praktisch nicht abgenommen ist, nicht zu Ende gebaut ist, dann besteht auch immer eine Gefahr. Es ist was Ungutes, ein Bauwerk unvollendet zu lassen.
Ja, und es ist in zweifacher Weise wird da auch am Ende darauf eingegangen. Jesus macht ja selber eine Anmerkung. Die Frage an die Leute, die endet eigentlich mit dem ersten Vers, mit dem Vers 28. Wer von euch würde sich, bevor so ein Projekt angeht, nicht hinsetzen und die Kosten überschlagen, ob er denn auch genug hat, um es auszuführen. Also es geht um den gesamten Prozess, der dann ins Rollen kommt. Es geht nicht nur darum, damit anzufangen, habe ich denn genug, um auch die ersten Raten in irgendeiner Weise zu finanzieren oder refinanzieren, sondern es geht darum, auch den ganzen Prozess bis zum Abschluss vor Augen zu haben und einmal durchzurechnen.
Also die haben schon damals in der Antike Kostenvoranschläge gemacht. Das ist jetzt nicht so eine neue Erfindung und das war schon vorab wichtig. Manchmal auch in unserer Gesellschaft staunen wir, wie solche Kostenvoranschläge zustande kommen und auf einmal verdreifachen oder veracht, verneun, verzehnfachen sich die Baukosten und zu Ungunsten des Steuerzahlers. Aber hier geht es ja um die Person. Ja, wenn einer von euch baut, überschlagt ihr es dann nicht. Rechnet ihr dann nicht erstmal, ob ihr euch das leisten könnt? Ganz praktische Überlegung. Und wir kommen jetzt auch gleich dazu, warum es so wichtig ist, diese Baukosten zu überschlagen. Was denn passiert, wenn man es eben nicht macht?
Da fängt auch, genauso wie du gerade aufgehört hast, mit einer Verneinung an, damit nicht. Ja, jetzt malt er das aus, was denn die Katastrophe ist. Wenn er den Grund gelegt hat, also ein Fundament, das ist schon ein tragfähiges Gebäude, was da entstehen sollte. Das Fundament ist gelegt, aber dann und kann es nicht ausführen. Also es geht nicht mal weiter mit dem Bau. Alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten. Also es ist hier eine doppelte Bestrafung. Es geht einmal natürlich um das Projekt selber, das scheitert, es wird nicht zu Ende geführt. Es ist alles umsonst, die ganze Energie, die reingeflossen ist, das ganze Finanzielle, alles vergebens. Aber Jesus geht da noch weiter und sagt, die doppelte Bestrafung, indem die anderen Menschen, die das sehen, die beobachten das natürlich, was geschieht da, und man kennt sich auch, dann anfangen über diesen Menschen zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen.
Ja, und das damals zu Jesu Zeiten, das war eine Gesellschaft, die sehr von Ehre besessen war. Also Ehre ging über alles. Wir haben auch manche Kulturen noch, wo es geht vor allem um Ehre, ja. Und eine Ehre zu verletzen oder ein Ansehen zu verletzen, ist so das Schlimmstmögliche. Irgendwelche Kosten dem gegenüber sind relativ. Aber ne, wenn das Ansehen, die Ehre beschmutzt ist oder irgendwie in der Gesellschaft durch den Kakao gezogen wurde, das ist das Schlimmstmögliche in diesen Kulturen. Und von daher war das so eine Art Höchststrafe. Und wir lesen hier, dass auch ne, dieser Mensch hat angefangen. Also man zeigt so mit dem Finger auf ihn, dieser da, schau mal, wie schwachsinnig er geplant hat oder wie kurzsichtig und jetzt kann das nicht vollenden und das, wie ein Schandfleck, ne, den jeder betrachten kann und jeder sieht die Unvollkommenheit und jeder sieht praktisch die mangelnde Weisheit, Klugheit, dass jemand gar keine Vorabüberlegungen gemacht hat, sondern einfach mal, ich sag mal, dumm drauf losgebaut hat.
Das erinnert mich so ein bisschen an eine Bauruine Richtung Ruppenbruchsee.
Okay.
Ja, die ist uns aufgefallen, als wir vor vielen Jahren hierher gezogen sind und dann mal an den See gefahren sind. Da habe ich auch gedacht, was wird denn da gebaut? Aber es ging gar nicht voran. Und das ist eine dieser Bauruinen. Ich weiß nicht genau, wie es entstanden ist. Mayam hat da mal was in der NOZ drüber gelesen. Ist auch interessant. Also es gibt es auch zu unseren Zeiten, dass da ein Projekt ins Leben gerufen wird und aus irgendwelchen Gründen wird es nicht mehr zu Ende geführt. Die sichtbaren Zeugnisse kriegst du nicht so schnell weg. Die Leute sehen das. Und hier heißt es, sie spotten, also wie du gesagt hast, ne, das ist schon so ein bisschen Schande. Und ich würde sagen, das war nicht nur früher so, vielleicht war es dann noch deutlicher, in Schamgesellschaften ist es nochmal tatsächlich etwas stärker ausgeprägt, aber auch bei uns ist es so vorhanden. Allein die Frage, was sollen denn die anderen denken, was sollen denn die Nachbarn denken? Und das ist dann schon auch etwas, in so eine Situation möchte keiner kommen.
Wollen wir das Gleichnis jetzt schon mal so ein bisschen auf die Jünger und auf uns auslegen oder wollen wir uns noch das Zweite anschauen? Was schlägst du vor, Heiko?
Was ist dir lieber? Also wir können beides machen, beides gangbarer Weg.
Wir können vielleicht kleiner zerstückeln, dann würde ich jetzt schon anfangen so ein bisschen mit der Auslegung.
Können wir gerne machen.
Des ersten Gleichnisses. Es ist ja ziemlich spannend, auch in den vorherigen Versen, da geht es ja auch um Bedingungen der Nachfolge. Und da sieht man, dass Jesus, er versucht nicht Massen an Leute anzulocken. Er versucht nicht, sagen wir mal, den Standard so niedrig zu setzen wie irgendwie möglich, dass möglichst alle einschlagen und sagen, ja, diesem Jesus folgen wir nach. Diesem Jesus nachzufolgen, das kostet uns nicht. Da können wir nur gewinnen. Das ist für uns eine ganz entspannte Geschichte. Wir bleiben in unserem Komfortbereich und kriegen doch noch viel hinzu. Ja, so macht das Jesus nicht, sondern er setzt den höchstmöglichen Standard. Lesen wir zum Beispiel in Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und es geht sogar noch weiter. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Also alle Leute, die einem lieb sind, lieb und teuer, aus der engsten Verwandtschaft. Jetzt sind wir irritiert von dem Wort hassen, weil wir denken, ja, wer hasst schon seine Mutter und seinen Vater? Und darum geht es nicht ums Hassen, sondern es heißt, Jesus lieber mögen, höher schätzen als die Eltern, die Geschwister und dergleichen. Also dass Jesus in der Prioritätenliste ganz oben steht, sogar über dem eigenen Ich. Wer das nicht macht und wer nicht so sein Kreuz auf sich nimmt, ja, also Kreuz war nicht so eine Schmuckkette, wie das heute viele Hip-Hopper tragen oder weiß ich nicht, so ein schönes Accessoire, sondern ein Mordinstrument für einen wirklich besonders grausamen und schändlichen Tod. Der kann nicht mein Jünger sein. Also unattraktiver kann man es eigentlich Zuhörern nicht machen. Also, weil jetzt weiß man, nur wer mir wirklich von ganzem Herzen und auf extreme Weise nachfolgen will, der kann mein echter Jünger sein. Also, das ist doch krass, oder?
Ja. Ich finde auch, dass Jesus hier sein Zentrum auf die Frage legt. Also sprich, er führt die Zuhörer von der Entscheidung. Aber er nimmt nicht das Maß der Entscheidungsschwierigkeit vorweg. Also es ist, bei uns ist es ja fast andersrum. Manchmal reden wir an den Zuhörern vorbei, nehmen sie gar nicht richtig mit in die Botschaft. Aber dafür wollen wir ein so niederschwelliges Angebot bereiten und ein so angepasstes Evangelium verkünden, das gar nicht mal irgendwo aneckt, dass wir eigentlich ein Relevanzproblem bekommen. Das Evangelium, was wir heute verkünden, ist an vielen Stellen so unattraktiv, weil es keinen Mehrwert gibt. Mhm. Und hier, Jesus macht es andersrum. Er führt die Menschen mit hinein in die Denke, aber er führt sie auch von der Entscheidung und die macht er nicht einfach. Und ich glaube, das ist fair und das ist auch gerecht, denn was er selber lebt, das ist auch diese absolute extreme Hingabe an seinen Vater. Und das ist ja auch das, was wir jetzt feiern werden in der kommenden Woche. Wir werden in der Karwoche genau das bedenken und dann Ostern aber auch den Sieg sehen. Aber der Sieg ist ohne Kampf nicht möglich, sagt Jesus. Jesus sagt, es ist wichtig, so wie er sich darauf einlässt, dass wenn man ihm nachfolgt, dass man sich genauso auf diese Art des vertrauensvollen Zuwendens an den Willen des Vaters auch hält. Und das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, man könnte sagen im Blindflug oder man kann sagen, man unterschreibt da vielleicht auch einen Blankoscheck, weil man Gott so sehr vertraut, dass man sagt, egal was du draufschreibst, ich bin dabei. Und das ist ja dieses Vertrauen, um das Jesus wirbt, wenn er sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist diese Einladung, wie du auch gesagt hast, die Priorität muss entscheidend sein. Es geht nicht um ungute Gefühle gegenüber seiner Frau oder seinen Eltern oder seinen Kindern. Da ist Jesus der Letzte, der das in irgendeiner Form vorgemacht hätte oder propagiert. Sondern es ist vom Sprachlichen her, auch vom griechischen und vom hebräischen Denken her, es ist ein Vergleich. Gott so sehr lieben, dass alles andere gar nicht an diese Liebe heranreicht, sondern dass man davon spricht, das ist ein total untergeordnetes Gefühl. Ja. Und hier sagt ja Jesus, es ist noch mehr als ein Gefühl, es ist nämlich eine Entscheidung, es ist dieses Bewusste, worauf lasse ich mich ein? Und deshalb auch diese Bilder.
Ich will nochmal zurück auf den Standard, den Jesus hier setzt. In unserer Zeit, ich bin manchmal sehr irritiert, wie auch Evangelisten vorgehen oder wie evangelistische Initiativen aussehen. Also Evangelisation liegt mir sehr am Herzen. Ich gehe gerne auf Leute zu und spreche auch gerne über den Glauben. Aber ich möchte wirklich das ganze Evangelium verkünden. Also ich möchte nicht irgendwie was Kleingedrucktes da haben. Und ich habe zum Beispiel, ich habe es jetzt ganz konkret vor Augen, da war vor ein paar Jahren eine evangelistische Aktion in der Stadt. Und ja, also ich werde es einfach mal kurz zusammenfassen. Da gab es ein paar Punkte, ein paar Bibelverse, die wurden dann vorgelesen. Und dann wurde direkt ein Lebensübergabegebet danach gesprochen. Und haben auch relativ viele mitgesprochen. Eigentlich auch die allermeisten wollen auch in den Himmel, ja. Also es wurde sehr viel mitgesprochen und danach hat man die Auswertung gemacht? Hat man dann, man hat dann auch nach den Telefonnummern gefragt und von manchen hat man die auch bekommen oder vielleicht noch ein paar mehr. Aber als sie dann ein paar Wochen später wieder so angerufen haben, ja, wie sieht es denn aus mit deiner Glaubensentscheidung, wollte fast keiner mehr was davon wissen. Also ich war bei dieser Initiative nicht dabei, aber ich habe von der sehr nah gehört. Und ich habe das schon öfter gesehen und das schockiert mich, weil ich finde, das ist maximal das halbe Evangelium, wenn Evangelisten sagen, Gott liebt dich. Dann sagt sich der Mensch, der das hört, ja, ich mich auch. Gott hat einen wunderbaren Plan für dich. Dann sagt der Mensch, ich auch, ja. Ja, und er will, dass du im Himmel kommst. Ja, ich ja auch, ja. Und dann, ja, dann lass uns das Lebensübergabegebet sprechen. Kein Wort von Reue, Buße, Umkehr, Preis der Nachfolge. Und dann wird so ein Lebensübergabegebet in Windeseile gesprochen. Und später kommt man auf die Person zu und sagt, ja, jetzt schau mal, was in der Bibel steht. Nachfolge hat auch einen Preis. Mit Alkoholexzessen und dies und das geht jetzt nicht mehr. Ach so, ja, das hat mir vorher keiner gesagt. Und was hier in der Gemeinde läuft, verstehe ich auch nicht. Und ich finde das so unverantwortungsvoll, ich werde es mal deutlich, ich finde das so gefährlich, weil man auch Menschen in eine falsche Sicherheit wiegt und die denken, ah, mit einem Lebensübergabegebet sind sie automatisch gerettet. Aber wenn das nicht von Herzen kommt, wenn auch nicht das Evangelium verkündigt wird und dann auch nicht danach sich ausgestreckt wird, Jesus nicht nachgefolgt wird, dann bleibt das ein einfaches Lippenbekenntnis und Leute gehen verloren und meinen vielleicht sogar noch, sie werden gerettet werden. Und Jesus macht das so ganz anders, ja. Also er setzt den Standard maximal hoch, sagt, absolute Hingabe zu mir, ja. Ich bin der König auf dem Thron und du folgst mir nach. Ich bin der Herr und wie du sagst, ne, was der König sagt, das tut man, ja. Das steht über dem eigenen Ich und ich finde es maximal fair und ehrlich, wie Jesus da mit den vielen Zuhörern, die ich denke, die waren gutwillig, die, das sind Wunder, das sind Zeichen, ich denke, die hatten noch keine feste Entscheidung getroffen, aber das hat sich alles ganz gut für sie angehört, aber sie wussten nicht, was da alles mit zusammenhängt, wie groß diese Entscheidung ist für ihr Leben und Jesus wollte das ihnen nicht verheimlichen, so in einem Kleingedruckten und später irgendwie anhängen, sondern von vornherein sagen, was das bedeutet, ja, er hat nicht versucht, große Massen irgendwie auf irgendwie zwielichtigen Wege zu gewinnen, sondern wirklich nur ehrliche und aufrechte Jünger.
Mhm. Und du hast schon einige Stichworte auch genannt, die man hier nochmal aufgreifen kann. Du hast von einem Preis der Nachfolge gesprochen, du hast von dieser Offenheit und dem Vorwegnehmen, nicht dem Verheimlichen dessen, was die Folgen sind der Nachfolge, hast du gesprochen. Und genau das macht ja Jesus hier auch in diesem Bild. Und er sagt, das ist schon ein großes Unterfangen. Das ist etwas, wo man sich erstmal, und das nennt er zwei Dinge, sich hinsetzt und dann kalkuliert. Das sind zwei Dinge, die wichtig sind. Und ich bin manchmal überrascht, wenn sich jemand ein Auto kauft, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen, wie sehr beschäftigt man sich dann damit. Und dann hat man vielleicht zwei, drei Modelle, die einem gut gefallen, dann liest man was danach und wie sind denn die Testergebnisse und was wird da empfohlen und wie ist die Qualität und Preis-Nutzen-Verhältnis. Also da kann man sich richtig ausgiebig damit beschäftigen. Und wenn es um den Glauben geht, dann sind auch viele wenig bereit dazu, sich wirklich auch mal hinzusetzen. Mal zu sagen, okay, das ist mir jetzt wichtig, das andere das blende ich aus. Also sich zu fokussieren und dann darüber nachzudenken, ganz offen, ganz transparent eine Rechnung aufzunehmen. Wo stehe ich? Was kann ich hier mitbringen aus meinem bisherigen Leben? Ja, von meinen Ressourcen, aber auch von meiner Einstellung, von meinen Erfahrungen. Was verbindet mich mit Gott? Was trennt mich von Gott? Und dann mal zu wirklich man muss es ja nicht alleine machen. Gott lädt uns ja ein, es mit ihm gemeinsam zu machen. Aber eine ganz ehrliche Bestandsaufnahme, wie sieht mein Glaube gerade aus? Und ich denke, das ist hier die Einladung dazu.
Genau, und dieses Überlegen, ob man wirklich bereit ist, Jesus alles hinzulegen, das ist vorab ganz wichtig. Also es heißt jetzt nicht, dass wir hier alle arm werden müssen und alles abgeben müssen. Ja, also wer an seinem Besitz hängt und sieht Leute in Not und hilft nicht, der macht sich sicherlich schuldig. Aber es heißt jetzt auch nicht, dass wir ganz asketisch leben müssen. Aber es ist so, alles, was wir haben, verwalten wir Gott zur Ehre, auch unsere Zeit, unsere Gaben und Talente. Und es gibt auch so Sachen wie, in Anführungsstrichen, Lieblingssünden, ja, die schon über Jahre so gemacht werden und man weiß eigentlich, es ist nicht richtig, es ist nicht in Ordnung vor Gott. Auch die muss man sich vorab überlegen, ob man die Gott geben will. Ja, man braucht Gottes Hilfe, Unterstützung, wir können es nicht aus eigener Kraft heraus, da kommt unsere menschliche Schwäche oft ganz besonders stark hervor. Aber die Bereitschaft muss da sein, dass man sagt, Gott, ich will es mit deiner Hilfe versuchen. Ich habe die Kraft nicht, aber ich will es angehen. Ich weiß, dass es nicht richtig ist und man kann sich nicht damit arrangieren. Man will Gott alles geben. So dein ganzes Herz, wie ein Haus, wo du dem Herrn Jesus alle Zimmer gibst, den Generalschlüssel, nicht irgendwas vorweg hältst. Ne? Und das ist auch, was Jesus hier ganz deutlich macht, dass das notwendig ist.
Ja, ich sehe auch ein Stück weit diese Bewahrheitung von selig sind die geistlich Armen, dass man sich seiner Armut bewusst wird. Das ist eine Grundvoraussetzung, so eine Ehrlichkeit auch zu haben, vor Gott zu stehen und auch zu merken, ich komme auch als ein Bittsteller. Ich komme nicht, ich steige nicht von meinem hohen Ross und sage, okay, ja, Gott, wenn du unbedingt willst, dann lasse ich mich auf dich ein. Das ist die falsche Herangehensweise, sondern dass ich erkenne, ich habe ihn nötig. Gott hat mich nicht nötig. Er will mich nötig haben. Es ist eine Entscheidung, die er getroffen hat aus Liebe. Er will mich nicht aufgeben. Aber wenn jemanden nötig hat, dann bin ich es. Ich brauche Gott. Und das ist diese Kalkulation, die führt mich genau zu diesem Ergebnis, dass ich merke, ich kann es alleine gar nicht tun. Ich lasse mich auf etwas ein, wo ich merke, das wird mich über alle Maßen herausfordern. So zu leben, wie Jesus das für richtig hält, ist eine Lebensart, die nur er alleine erfüllen kann als der Sohn Gottes. Und dann komme ich vor die Frage, wie kann ich es denn dann tun? Ja, die ganze Bergpredigt spricht davon. Es ist eine so hochgesteckte Ethik, die begeistert mich in ihrer Klarheit. Und niemand kann in der Bergpredigt sich dahinter verstecken, dass es zu kompliziert ausgedrückt wäre oder so. Nur das, was die Umsetzung angeht, ist etwas, was uns vor ein blankes Entsetzen führt, wenn wir merken, ich kann es nicht, ich bleibe es Gott schuldig. Und dann merke ich, dass ich es nötig habe, dass mir jemand das zugänglich macht, dass jemand für mich diesen Weg geht und mich vielleicht mit hineinnimmt, der die Hand ausstreckt und nicht davor zurückschreckt, dass ich ständig zweifle, dass ich ständig mich verfehle, dass ich es nicht erfüllen kann.
Ich denke, wir können Gott auch bitten, dass er uns die Bereitschaft wirklich schenkt, ihm alles zu geben, ihm alles zu verantworten, nichts zurückzuhalten. Und dann, ja, dann haben wir ja auch das gut überlegt, weil wir schauen uns an, ne, wie sieht unser Leben aus? Wir wollen bereit sein. Manchmal sind wir es noch nicht hundertprozentig, aber wenn wir sagen, Gott, ich will das aber, hilf mir dabei, dass ich es noch mehr möchte von Herzen. Nicht nur vom Kopf, sondern auch von Herzen, dass ich das wirklich von ganzem Herzen mittrage. Dann hilft unser Herr Jesus, dann stärkt er uns, dann schenkt er uns Gnade und wirklich auch Geschick, schwierige Situationen anzugehen und zu lösen mit seiner Hilfe. Und ja, natürlich, wenn wir uns dann entscheiden für Jesus Christus, das ist nicht so eine Momentaufnahme und damit hat sich das, ja, sondern zum Beispiel so ein Turmbau, das ist ein längerer Prozess, das ist ein Bauprozess, der zu Ende geführt werden möchte. Und ja, man merkt das natürlich, wenn so ein Prozess seinen Anfang nimmt, wenn ein Fundament gelegt oder gegossen wird, ja, das sieht man, das sehen auch die umstehenden Leute und sagen, oh, bei dem ändert sich jetzt was größer im Leben. Der lebt jetzt ganz bewusst mit Jesus. Der lebt jetzt nicht mehr in einem fleischlichen Rausch mit irgendwie besonderer Verantwortungslosigkeit und nur auf was er Lust hat. Er geht nicht mehr mit Ellenbogen durchs Leben und tackelt sich so durch, sondern man merkt, er ist jetzt angetrieben von der Liebe Jesu. Er hinterfragt die Dinge und er schaut sich das Wort Gottes an und sagt, ist das rechtens, ehre ich damit meinen Gott und Vater oder nicht? Und danach entscheidet er. Und man sieht, da fängt was an. Das ist ein Prozess, ja. Das ist ein Wachstumspfad, ein Heiligungspfad. Und das nehmen die Leute wahr. Und ja, ein öffentliches Bekenntnis ist natürlich die Taufe, die ich finde es gut, wenn sie relativ am Anfang steht, dann wird es auch früh öffentlich wahrgenommen, ja. Aber es ist auch wichtig, da weiterzugehen in diesem Prozess der Heiligung, weil da kenne ich leider auch einige Beispiele, wo Leute dann nach einigen Jahren, vielleicht hatten sie mal eine Enttäuschung, da hat Gott nicht so gehandelt, wie sie sich das vorgestellt haben. Es war vielleicht eine schwierige Zeit, vielleicht manche würden sagen, ein Schicksalsschlag oder ein Verlust. der schwer gewogen hat, wo er gesagt hat, nein, unter diesen Umständen will ich dir Gott doch nicht mehr nachfolgen. Herr Jesus, das habe ich mir anders mit dir vorgestellt. Und dann auf einmal, der Turm wurde angefangen zu bauen und auf einmal liegt er brach, wird er nicht mehr weitergebaut, wird nicht mehr weiter nachgefolgt. Und die Leute sehen das und sagen, ja, jetzt lebt er ja gar nicht mehr nach diesen ethischen Wertmaßstäben, zum Beispiel der Bergpredigt. Ne? Natürlich brauchen wir Gottes Hilfe, aber das fällt schon auf. Auf einmal gibt es da wieder eine 180-Grad-Kehre, auf einmal wird alles fallen gelassen und das wird eine Bauruine. Und die Leute denken, ja, eigentlich will das ein Christ sein. Eigentlich hat er sich dazu bekannt, aber schau mal, wie er jetzt lebt. Ist gar nicht mehr vorbildlich. Jetzt betrügt er seine Frau oder schau mal, wie er mit seinen Kindern umgeht oder wie er in der Arbeitswelt Sachen hinterschlägt und ne, zu seinen Gunsten. Und das ist dann eine große Schande auch. Wir haben ja auch hier von Schande gesprochen. Gab auch Theologen, die gesagt haben, hey, ist es besser, sozusagen ein Christenleben nicht zu beginnen, wenn man es dann praktisch gleich mittendrin aufgibt. Es ist ganz wichtig, es zu vollenden, auch als Christ, diesen Lauf zu vollenden, wie der Apostel Paulus sagt, und ja, mit Jesus ans Ziel zu kommen, an die Himmelspforte, ne, bis zum Ende mit Jesus zu gehen. Ja, weil da wartet der Lohn, da haben wir es vollendet. Und ich finde, das wird auch hier ganz deutlich ausgedrückt.
Das ist auch, wie du sagst, so ein, das ist ein ganzes Lebenswerk. Ja. Jesus sagt ja am Ende, Matthäus, am Ende der Bergpredigt auch, das ist ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baut. Da geht es auch wieder um ein Lebensgebäude, das errichtet wird. Also es ist naheliegend bei Jesus in seinen Gedanken. Er beobachtet es auch, sein Vater war Zimmermann. Und dann löst er das auf, der meine Worte hört und tut. Und das ist auch dieses, ja, nur hören, nur konsumieren und dann zu sagen, ja, ich bin dabei, weil das schön klingt und weil mir da immer wieder ein Zuspruch widerfährt. Das reicht nicht aus. Jakobusbrief, glaube 1,22, ne, ist relativ bekannt. Seid aber auch Täter des Wortes, nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Und das ist, wir reden hier tatsächlich von diesem Abschnitt, dass jemand Jesus begegnet ist, dass er ihn erkannt hat. Und jetzt stellt Jesus vor die Herausforderung, denn hier ist auch gesagt, dieser Bau wird nicht mehr vollendet, nachdem aber der Grund schon gelegt ist. Niemand kann einen anderen Grund legen als der, der gelegt ist. Welcher ist Christus Jesus? Das ist genau das, was wir als die Bekehrung bezeichnen. Jesus kommt in unser Herz. Die Grundlage ist gesetzt. 1. Korinther 3, 11. Und dann ist die Frage, aber was bauen wir drauf auf? Und das ist etwas, was eine Lebensherausforderung ist. Und da sagen ganz viele, oh, da scheue ich zurück. Ich möchte Christ sein, damit ich gute Gefühle habe. Und das ist eigentlich eine hedonistische Freude. Es ist so, ich will nichts Böses an mein Leben ranlassen, nichts, was mich runterzieht, nur schöne Dinge. Und meine, die Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin, die ich jetzt sehe, ist so ein bisschen, die tendiert so in diese Richtung. Und auch nicht selten auch das Christentum. Das sagt, das Christentum und mein Glaube bedeutet mir dann etwas, wenn ich vor allen negativen Gedanken und Gefühlen, ja besonders Gefühlen, verschont bleibe. Und dann passiert es aber nicht, weil das Leben anders ist, es ist vielschichtig, ja, und die Bibel verschont uns da auch nicht. Also wer die Bibel aufmerksam liest, der liest, dass die Menschen Herausforderungen haben ohne Ende, auch die, die nachfolgen. Und das ist eine, wenn man es beim Griechischen lässt, eine eudaimonische Freude, ja. Das heißt also, es ist eine Freude, die fixiert ist auf Lebenssinn, auf Ziel, auf Paulus redet ja auch von dem Ziel, nach dem man sich ausstreckt. Und hier beruft uns Jesus und sagt, nicht dabei sein ist alles. Nicht zu sagen, ja, es war schön, ja, ich konnte auch am Start mitmachen, sondern wenn du diesen Lauf läufst, dann lauf ihn, um ihn zu beenden. Und dann lauf ihn auch nicht, um ihn irgendwie zu beenden. Paulus sagt es dann nochmal krasser, sagt er, ja, nur der Sieger wird gekränzt. Also man hat dann als Sieger damals keine Medaille gekriegt, sondern so einen Kranz. Und damit macht er uns aufmerksam, kämpfe. Und zu Timotheus sagt er auch, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist nicht ein Spaziergang, das ist nicht einfach nur immer schöne Gefühle. Und dann sagt er sogar, es wird auch nicht jeder, der kämpft, gekrönt, sondern jemand, der recht kämpft, also der sich wirklich einsetzt. Und damit ist so viel Wunderbares verbunden, weil es nämlich der Weg ist, auf dem wir Jesus auf Schritt und Tritt begegnen. Denn da ist er zu Hause. Da nimmt er uns mit in dieser Zeit und bis hin in die Ewigkeit.
Mhm. Absolut. Ja, Jesus möchte keine Fans. sondern möchte Nachfolger, wahre Nachfolger, die seinen Weg mitgehen, ja, die ihm nachfolgen. Und wir wissen, Jesu Weg war nicht leicht, war herausfordernd in dieser Welt, ja, die gefallen ist, die ja viele Stolpersteine im Weg hat, aber wir sollen diesen schmalen, den steinigen Weg mit ihm gehen. An seiner Hand können wir es aber auch, können wir alle Hindernisse überwinden, können wir über Mauern springen. Genau, das würde ich mal sagen, das ist so der erste Part, da kam ganz schön viel bei rum. Jetzt wollen wir uns doch mal gerne das zweite Gleichnis anschauen. Ich lese mal gerne ab Vers 31 nochmal vor. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein.
Ja, finde ich ungemein schwieriger als den ersten Teil. Also vielleicht hat der eine oder andere eher einen Zugang zu diesem zweiten Teil als zu dem ersten. Bei mir ist es andersrum. Das ist auch immer die Frage, mit was vergleicht Jesus das? Er löst es zwar am Ende auf, wo er sagt, so auch jeder unter euch. Dann nimmt er wieder die Zuhörer mit hinein. Der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist der Kontext, der schon vorher aufgebaut worden ist, auch schon vor der Bildsprache. Aber wo siehst du denn den Bezug zu diesem Bild mit dem König, der erstmal kalkulieren soll, ob dieser Feldzug überhaupt Sinn macht?
Ja, es ist tatsächlich ein deutlich schwierigeres Gleichnis, empfinde ich auch so. Zumal wir auch gegen Krieg eine berechtigte Aversion haben. Aber hier sprechen wir auch von einem Verteidigungskrieg. Also der König versucht sich hier zu verteidigen gegen einen König, der mit einem doppelt so hohen, großen Heer anrücken möchte. Und wenn wir da jetzt nochmal auf das Bild der Nachfolge Jesu ansprechen, dann würde ich sagen, wo wir hier den Vergleichspunkt haben, ist Folgendes, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dann wird das nicht so sein, als wenn wir auf Wolke 7 dahin schweben und keine Widerstände haben, keine Schwierigkeiten, keine Gegenangriffe und Anfechtungen des Feindes. Genau das Gegenteil wird der Fall sein. Wir werden angegriffen werden. Es wird große Herausforderungen geben. Da kommt jemand, der will uns attackieren, der will uns überwinden. Und das ist ein Kampf, den müssen wir eigentlich annehmen, ja, um im Glaubensleben zu bestehen. Weil ohne das geht es nicht. Was jetzt hier ein bisschen irritierend ist, ist, weil es hier auch um Friedensbedingungen geht. Ja, wie können die aussehen? Ich würde das nicht überstrapazieren mit den Friedensbedingungen, diese Parabel. Ich würde mal sagen, eigentlich diese Friedensbedingungen sich zu überlegen und zu beratschlagen, das soll vielmehr an diesem Punkt hingehen, dass man sich vorab überlegt, ob man diesen Weg des Glaubens und der Nachfolge Jesu gehen möchte. Ob man sozusagen sich nicht unterwirft, ja, diesen Fürst dieser Welt und nicht einfach so sagt, hey, rück du bloß nicht an mit deiner Armee, ich schließe hier Frieden mit dir, sondern man sagt, man nimmt den Kampf, aber man muss das überlegen, weil das ist ein herausfordernder Kampf, wenn 10.000 gegen 20.000 kämpfen. Man weiß, das ist ein aufreibender Kampf, das ist ein Kampf, der einem sehr viel abverlangen wird. Und man muss sich das bewusst machen, dass wir Christen hier auf der Welt eine sehr herausfordernde Lebenssituation haben. Und ich würde so in diese Richtung deuten.
Ja, ich würde sogar diesen einen Schritt noch gehen, ne? Dieser Friedensschluss, das ist ein Kompromiss, der da geschlossen wird. Und man öffnet sich da für alle möglichen Einflüsse. Das ist ein Scheinfriede, denn was hier am Anfang steht, ist wirklich, dass ein König dein Reich überfallen will, ja, der will dich knechten. Was dann bei diesen Friedensverhandlungen rauskommen kann, ist jedenfalls nicht, dass du gleichberechtigt bist. Vielleicht bist du ein Vasall. Auf jeden Fall ist der andere dir gegenüber weisungsbefugt und der diktiert dir auch einiges, was du zu sagen hast oder wie du dann als Herrscher, wenn du dann überhaupt noch der eigene Herrscher im eigenen Land bist, das ist dann auch fraglich, ja, unter welchen Bedingungen du das dann sein kannst.
Ja, er kann alle Bedingungen diktieren.
Dir werden die Bedingungen auferlegt, ne? Und das ist für mich so dieses Bild auch dafür. Klar, du kannst sagen, du ersparst dir diesen Krieg, dann dann musst du dich aber in ein Abhängigkeitsgefüge hineinbegeben. Es wird nie so sein, dass wenn du Gott ablehnst, dass du dein eigener Herr bist. Das ist eine Illusion. Manche sagen, ja, ich brauche Gott nicht, ich bin mein eigener Herr. Das ist ein Irrtum. Die Reformatoren haben sich ausgiebig damit beschäftigt. Das war so diese Frage nach dem freien Willen. Haben wir den eigentlich? Und was bedeutet das für uns? Das ist ein großes Streitthema und brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Aber die Bibel ist da auch deutlich, dass es eine Illusion ist, zu meinen, es gäbe einen neutralen Weg. Jesus sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und das ist auch etwas, was wir uns selber antun. Wenn wir nicht mit Jesus unterwegs sind, dann laufen wir nicht unter seinem Banner. Dann laufen wir aber auch nicht unter seinem Schutz. Dann ist er nicht unser König. Dann sind wir ein kleiner König, der wie in einem kleinen Land ist, das kurz davor steht, überfallen zu werden. Und zwar von einem größeren Land mit doppelt so viel Energie und Kraft. Und dann ist die Frage, ja, was machen wir dann? Wenn wir auf uns selbst eingestellt sind, dann müssen wir uns in ein anderes Abhängigkeitsgefüge begeben. Nicht zu Christus hin, der uns in die Freiheit führt, sondern zu jemandem, der über uns herrscht.
Ja, und das sind oft sehr, sehr ungute Bedingungen. Also da die Geschichte betrachtet, mussten sie oft hohe Tributzahlungen jährlich an so den herrschenden König entrichten. Diese Vasallenkönige, diese, ich sag mal, in Anführungsstrichen kleinen Könige. Manchmal mussten sie größere Teile ihrer Bevölkerung diesem großen König zur Verfügung stellen, dass der sie einzieht für seine eigenen Soldaten, sodass sie Wehrdienst für den entrichten mussten und für seine Kämpfe und Schlachten in den Krieg ziehen mussten, die gar nicht die eigenen waren. Ich kenne ganz krasse Beispiele im Alten Testament, wo Könige sogar als Friedensbedingung Amputationen der Bevölkerung gefordert haben, so um sie zu demütigen, um ihnen maximales Leid zuzufügen. Ja, anders kann man das gar nicht sagen. So diese Bedingungen, die so ein feindlicher König einem stellt, die sind oft sehr, sehr zu Ungunsten für einen selbst, für die eigene Freiheit und dergleichen. Man ist dann geknechtet. Und das ist so, wenn wir diesen Weg der Nachfolge nicht gehen, wenn wir nicht Jesus nachfolgen, dann gibt es nur noch den zweiten Weg, wie du sagst. Es gibt keine neutrale Zone, es gibt nicht irgendwas, wo man sagen kann, ja, das geht auch noch irgendwie. Nein, dann werden wir geknechtet vom Fürst dieser Welt mit all den Bedingungen, die er dann willkürlich einem zu Ungunsten auferlegt. Und das ist sehr ausnehmend, das ist sehr verletzend, das ist zerstörerisch und davor kann man nur warnen, ja. Aber man muss sich vorher hinsetzen, man muss die Kosten überschlagen und man wird sehen. Auch ein Preis der Nachfolge ist hoch, ja, ist herausfordernd. Wir schaffen es nicht aus uns selbst heraus. Wir brauchen Gottes Hilfe, seine Unterstützung. Sonst können wir dem Fürst dieser Welt nicht begegnen. Aber mit dem allmächtigen Gott ist sonst das möglich.
Das sind ja zwei Bilder aus der absoluten Lebenswirklichkeit der Menschen damals. Die haben ja auch gelitten unter dem Knecht der Römer, unter der Knute der Römer. Und sie haben sich ja diesen Messias gewünscht, der ein Reich aufbaut, wo sie wieder frei und unabhängig sein können. Und genau das macht Jesus. Aber er macht es für den gesamten Menschen, nicht nur für den leiblichen Menschen, sondern er macht es auch für den inneren Menschen, für den, der nicht vergeht. Und das ist so die Einladung, unter welcher Herrschaft möchten wir unseren Weg gehen. Und auch beim Anfang, wir sind immer eingeladen, diese Entscheidung selber zu treffen. Ich finde das so eine Wertschätzung Gottes. Jesus sagt uns nichts anderes, als dass er uns diese Entscheidungsmöglichkeit an die Hand gibt. Das ist ja absolute Freiheit, die er uns hier ermöglicht. Er sagt nicht so, jetzt müsst ihr mir folgen, sondern er sagt, setzt euch hin, kalkuliert das, aber macht keine halben Sachen, denn halbe Sachen gibt's nicht. Die halben Sachen, ein halber Christ, so wie wir es hier gesehen haben, der dann einfach nur eine Ruine hinstellt, der gibt eigentlich seinen Glauben der Lächerlichkeit preis. Und auch der König, der führt sein Volk, der führt die Menschen, die ihm anvertraut sind, in die Katastrophe, wenn er nicht ordentlich kalkuliert und überlegt, was ist jetzt dran.
Ja, und deshalb ist es so wichtig, für uns, für dich, für mich, dass wir wirklich Jesus auf den Thron lassen, dass er die erste Priorität einnimmt in unserem Leben, auch bei all unseren Entscheidungen, auch bei den alltäglichen Entscheidungen, auch bei den Entscheidungen, die einen größeren Preis haben, auch bei den Entscheidungen, die uns unangenehm sind, wirklich bei allen Entscheidungen, dass wir schauen, was sagt er in seinem Wort, was empfiehlt er uns, was ehrt ihn, was verherrlicht ihn, wenn wir danach leben. Das ist, was wir uns ständig fragen sollten. Und das, wenn Jesus auf dem Thron ist, dann machen wir das. Wenn wir selber auf dem Thron sitzen, dann machen wir immer das, was für uns jetzt am bequemsten, am schönsten ist, wo wir selbst am besten rauskommen. Aber dann gehen wir unseren eigenen Weg. Das scheint vielleicht im ersten Moment attraktiv zu sein, aber wir werden schnell merken, dass, wie du es gesagt hast, wir unter der Knute der Fürst dieser Welt stehen. Also, dass wir in der Knechtschaft des Teufels sind. Wir versagen uns dann Jesus, und wenn wir uns Jesus versagen, dann gehören wir dem Feind ja an. Es gibt nur für Jesus und gegen ihn, wie du es auch schon gesagt hast. Und das ist eine fundamentale Entscheidung, eine ganz große Entscheidung, die hier in diesen zwei Gleichnissen wirklich wunderbar bildlich dargestellt ist und die wir auch nicht auf die lange Bank schieben sollten, die wir nicht irgendwie in ein paar Jahren, wenn ich dies oder das abgeschlossen habe, dann kann ich mich nochmal damit beschäftigen, denn das keiner weiß, wie lange man zu leben hat, keiner weiß, wie viel Zeit bleibt. Es ist eine größere Gefahr, es ist auch eine große Chance. Es ist eine große Entscheidung, die so wichtig ist, dass man sie nicht verschieben sollte und eigentlich auch nicht kann, sondern am besten sogleich ergreifen sollte.
Das ist ein gutes Schlusswort. Ich hoffe, euch gibt das auch zu denken, was Jesus sagt, denn er nimmt uns genauso wie seine ersten Zuhörer mit hinein in dieses Überlegen, was ist jetzt dran für uns. Und ich möchte gerne mit einem Gebet abschließen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, der uns in die Wahrheit führt. Auch durch den Heiligen Geist sind wir auch heute wieder vor diese gleiche Herausforderung gestellt. Wer ist dieser Sohn Gottes für uns? Und ich möchte es einfach aus deiner Hand nehmen, Herr, als ein großes Geschenk und als eine Wertschätzung, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Und deine Barmherzigkeit wird darin erst sichtbar. Und auch deine guten Gedanken, die du über uns hast. Und auch deine Ziele und Pläne, Herr. Und die wollen wir wertschätzen, auf die wollen wir blicken. Nicht auf eine kurzfristige Lösung in unserem Leben, dass wir möglichst bequem und gut und glatt durchkommen, sondern Herr, wir wollen auf das gucken, was uns dir näher bringt, was uns den wichtigen, den großen Zielen auch in unserem Leben, die sinnerfüllt sind, näher bringt. Herr, wir wollen jeden Tag uns auf diese Entscheidung neu einlassen und umso vehementer, je mehr wir auch dich kennenlernen dürfen und deine Wohltaten auch empfangen. Und die wollen wir preisen in dieser ganzen Welt, wollen uns da nicht verwickeln lassen in falsche Kompromisse, in einen Scheinfrieden, der allen zum Nachteil ist, sondern wir wollen, lieber Herr, in diese offene Wahrheit gehen, in diese Auseinandersetzung, die ja da ist. Und Herr, wir können sagen, ohne dich ist es nicht möglich. Aber wir wissen, Herr, mit dir sind die Dinge möglich. Und darum danken wir dir für dein Angebot, dass du uns mit hineinnimmst, dass du selber derjenige bist, der uns hilft, dieses Lebensgebäude offen und ehrlich auszurichten, diesen Turm zu bauen oder auch präpariert in die Zeiten der Anfechtung, der Herausforderung hineinzugehen, weil du bei uns bist und deine starke Hand uns hält. Zu jeder Zeit. Amen.
Amen.